So, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Heute habe ich wieder einen spannenden Gast dabei, nämlich die Claire Comon. Claire kümmert sich um das Thema barrierefreie Mode. Was es genau ist, das werden wir gleich von ihr erfahren. Aber erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit für den Podcast nimmst.
Ja klar, sehr gerne.
Zuerst fangen wir wie immer damit an, dass kannst du dich gerne den Zuhörenden einmal vorstellen.
Ja, mache ich. Also mein Name ist Claire und ich beschreibe mich auch einfach mal. Also ich bin 28, wohne in Mannheim und bin so ein verwuschelter Lockenkopf, der gefühlt immer durch die Gegend irrt und ständig 10.000 Ideen im Kopf hat und die meisten Leute übersieht. Mich einfach ständig mit meinem Gedanken überall woanders bin. Deswegen, wenn mich jemand sieht, bitte mehrmals darauf ansprechen oder so. Das beschreibt mich ehrlich gesagt auch ziemlich gut, weil ich finde, dass es super wichtig ist, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die einen auch ein bisschen aus der Komfortzone rausholen. Und so bin ich tatsächlich auch zu diesem Thema gekommen, Thema Inklusion, Barrierefreiheit, weil ich persönlich habe keine Behinderung und befasse mich aber trotzdem damit und setze mich sehr stark dafür ein. Und hatte tatsächlich auch Mode studiert und immer sehr spannende Themen mit reingebracht, die alles andere als mit Mode zu tun hatten, sondern wirklich Themen der Gesellschaft. Und mein Ziel ist es sozusagen, mit der Mode aufzuklären, um Themen greifbarer zu machen und halt nicht wie im Frontalunterricht, dass da jemand steht an der Tafel und einem irgendwas erklärt, wo man eh nicht zuhört, sondern dass man plötzlich etwas in der Hand hat, etwas fühlen kann, etwas spüren kann, etwas riechen kann, etc. Und einfach eine andere emotionale Verbindung zu dem Thema bekommen. Das bin so ich.
Was genau lernt man denn, wenn man Mode, sage ich mal, studiert? Ist das Design oder geht es da um mehr?
Genau, also das ist Design hauptsächlich. Wir sagen tatsächlich auch, wir studieren Mode und nicht Modedesign, weil Mode kommt tatsächlich auch so ein bisschen aus dem lateinischen Thema Modus und ist sozusagen ein Spiegel der Gesellschaft. Das bedeutet, gesellschaftsrelevante Themen beeinflussen uns kreative Gestalter und wir setzen das dann oben in eine textile Sprache. So wird das zumindest bei der Hochschule verstanden, an der ich studiert habe. Das ist Pforzheim, die Hochschule. Und deswegen gehen wir da sehr kreativ ran. Wir haben dann wirklich das Thema Malerei, aber auch Skulptur. Wir machen ganz viel mit den Händen und lassen etwas entstehen und nähen natürlich auch alles selbst, aber lassen da auch dann tatsächlich neue Materialien entstehen, indem wir Dinge zusammenfügen, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so zusammengehören, um einfach zu zeigen, hey, es gibt hier keine Grenzen und es gibt kein Normal. Und das hat mich tatsächlich auch schon von Anfang an geprägt.
Also interessant. Und wie bist du dann zum Thema inklusive und barrierefreie Mode gekommen? Hattest du ein Schlüsselerlebnis oder gab es ein anderes Ereignis dazu?
Ja, das ist tatsächlich immer die meistgestellte Frage, weil das alle immer brennend interessiert. Und es ist einfach so eine langweilige Antwort. Es war einfach nur ein Zeitungsartikel, der mich irgendwie zum Nachdenken gebracht hat. Und in diesem Zeitungsartikel ging es um eine Fußballmannschaft, deren Mitspieler einfach ein Bein verloren hatten und der Sport sie wieder dazu gebracht hat, mehr Teamgeist, mehr Selbstbewusstsein aufzubauen, weil man einfach unter sich war und sich gegenseitig unterstützen konnte. Und da habe ich selbst gemerkt, dass ich mich um so viele Diversitätsmerkmale kümmere, wie das Thema Migrationsbiografie oder soziale Herkunft oder das Thema LGBTQ+-Szene. Aber mit dem Thema Behinderung habe ich mich einfach de facto noch nie auseinandergesetzt. Es war jetzt nicht so, dass ich die Menschen ignoriert habe oder darüber gelästert habe oder sonst irgendwie ein Urteil gefällt habe, aber ich habe sie nie mit einbezogen. Und das fand ich tatsächlich an mir dann irgendwie auch nicht so schön und habe gemerkt, okay, das will ich ändern. Und so hat das angefangen.
Jetzt haben wir doch gar nicht darüber gesprochen, was barrierefreie Mode eigentlich bedeutet. Also warum muss Kleidung und für wen muss Kleidung eigentlich barrierefrei sein und warum ist es überhaupt relevant?
Also ich finde, dass das sehr stark unterschätzt wird. Das ist ja, glaube ich, bei räumlicher und digitaler Barrierefreiheit genauso. Es haben sehr viele Menschen einen Vorteil davon. Es gibt meiner Meinung nach mehrere Ebenen, die das Thema Mode betrifft. Wir haben einerseits die Thematik an- und ausgezogen oder ausgezogen werden, wenn man zum Beispiel eine Assistenz hat. Aber da fängt es auch schon an, wenn man irgendwie Muskelkater hat, weil man Sport gemacht hat und dann ganz schwer irgendwie in eine Jacke reinkommt, weil die viel zu eng ist. Da hat es tatsächlich schon mal so, dass der erste Klick kam da. Und dann ging es natürlich weiter, wenn ich zum Beispiel, ein Freund von mir, der hat eine Spastik und für den ist es gar nicht so einfach, in Kleidung reinzukommen, weil natürlich sein Muskeltonus wesentlich erhöhter ist. Und da fängt es dann halt wirklich an zu überlegen, okay, welche Stoffe muss ich auswählen, welche Verschlusstechnik muss ich auswählen, wenn die Feinmotorik vielleicht nicht ganz so ausgeprägt ist wie bei anderen. Das heißt, habe ich Magnetknöpfe, habe ich noch eine extra Lasche an dem Reißverschluss? Kann ich überhaupt solche Dinge nutzen? Darf ich Knöpfe überhaupt nutzen? Und das ist so die erste Stelle. Und dann geht es meiner Meinung nach auch weiter zu dem Thema Schnitt. Das ist sozusagen die Form eines Bekleidungsstückes. Das bedeutet, wenn ich im Rollstuhl sitze und mein T-Shirt ist ganz normal lang, fällt es auf, zum Beispiel, dass vorne am Bauch der ganze Stoff aufbauscht. Das bedeutet, dass die Proportion sich verändert. Der Bauch wird wesentlich voluminöser, genauso wie der ganze Oberkörper und lässt die Beine noch schmaler erscheinen. Das heißt, wir haben hier nicht nur den praktischen Hintergrund, sondern auch wirklich den visuellen Hintergrund. Und da geht es meiner Meinung nach einfach um barrierefreie Optik. Und ich finde, das ist auch sehr relevant. Und dann ist es meiner Meinung nach auch ein ganz wichtiger Punkt bei Mode. Klar, ich kann es natürlich zu mir nach Hause schicken. Wie ist das aber, wenn ich die Sachen dann nicht ganz easy zurückschicken kann? Oder was passiert, wenn ich dann eher doch der Einzelhandelsmensch bin? Kann ich mit einem Rollstuhl, kann ich mit einem Blindenstock in jedes ganz normale Kaufhaus reingehen und kann gut beraten werden? Das ist dann für mich die dritte und letzte Ebene, die ganz wichtig ist, weil wie kann ich fühlen oder spüren, was für eine Farbe das ist oder wie der Schnitt ist? Passt der wirklich zu mir? Und das sind dann so Themen, die natürlich noch ein bisschen mehr ins Detail gehen.
Wenn du solche Kleidungsstücke entwickelst, das tust du ja mit Menschen mit Behinderung gemeinsam. Wie ist da der Ablauf? Wie kann man sich das vorstellen?
Also das war tatsächlich auch der allererste Schritt, den ich damals gemacht habe. Ich habe diesen Zeitungsartikel gelesen, es war ein Donnerstag und ich weiß noch ganz genau, dass ich dann mich am Freitag hingesetzt habe und gemerkt habe, okay, das ist das Thema, mit dem ich mich befassen will. Dann habe ich mal recherchiert und habe, das nennt sich Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit Rhein-Neckar und die sitzen hier bei mir in Mannheim und die achten, wie gesagt, genau darauf, dass öffentliche Orte, die Straßenbahn etc. wirklich barrierefrei ist und das wirklich auf sehr viele Dimensionen beachtet. Und die habe ich einfach angeschrieben und habe gesagt, hallo, ich bin Claire, ich habe die Idee gehabt, mich mit dem Thema Inklusion und Barrierefreiheit auseinanderzusetzen, habe aber gar keine Ahnung, können wir uns mal treffen? Und dann hat sich tatsächlich der damalige Geschäftsführer mit mir getroffen im Café und hat mir jede Frage beantwortet. Und das war auch einfach ein schönes Erlebnis, weil ich so gemerkt habe, ich muss gar keine Angst haben vor Fragen. Natürlich muss ich die respektvoll stellen, aber ich kann wirklich einfach drauf losfragen, weil die Person mir gegenüber das auch schätzt, dass ich interessiert bin, dass ich neugierig bin, dass ich erfahren will, wie es dieser Person im Alltag geht. Und so fing es dann an, dass ich viele Kontakte geknüpft habe und diese Menschen regelmäßig getroffen habe, Fragen gestellt habe, wie zum Beispiel, was stört dich denn an den Kleidungsstücken, die du so im Schrank hast? Oder was ist dein Lieblingsprodukt und warum ist das dein Lieblingsprodukt? Was muss sich gut anfühlen? Was ist wichtig? Und da sind dann halt Themen rausgekommen, wie eben das, dass wenn man dauerhaft sitzt, aufgrund eines Rollstuhls zum Beispiel, dass die Nieren sehr schnell auskühlen, wenn hinten das Produkt zu kalt ist, aber vorne halt diese ganzen Falten entstehen. So kam das dann, habe ich einfach mal wild drauf losgeschnitten und die ersten Produkte gemacht und habe sie dann zum Testen abgegeben, habe mit den Leuten dann einfach ein paar Stunden verbracht, wir hatten das Produkt an und haben dann mal geguckt, was ist praktisch, was nicht, sind die Ärmel zu lang, hängen die dann im Reifen drin oder ist es dann mit dem Blindenstock blöd, weil das dann zu sehr über die Hand geht und man nicht mehr besser greifen kann, weil die Schlaufe sich irgendwie verhängt oder was auch immer. Ganz viele Themen haben wir dann so ein bisschen abgetastet und dann habe ich sozusagen wie so einen Detailkatalog aufgebaut, der sich bewährt hat und daraus entstanden dann die wichtigen Details, die dann auch später Platz gefunden haben in den Produkten.
Ja, super spannend und wahrscheinlich auch sehr komplex. Also wie ist das für dich und wie ist es für die Teilnehmer? Ist das anstrengend oder habt ihr Spaß dabei? Oder?
Also ich hoffe doch, dass alle Spaß dabei haben. Also ich muss gestehen, für mich war es ganz am Anfang gar nicht so einfach, weil ich einfach gemerkt habe, dass das Feld ist, das wir auch im Studium nie besprochen haben und es sehr schade ist, weil wenn man sich einmal diese Mühe macht als Unternehmen, kann man einfach wesentlich mehr Menschen erreichen und wesentlich mehr Menschen die Möglichkeit bieten, ja, sich selbst zu verwirklichen, weil man muss auch einfach eingestehen, dass für viele Mode ein Kommunikationsmittel ist, mit dem sie zeigen, wer sie sind, wie sie drauf sind, was ihnen wichtig ist, etc. Und dann ist es halt irgendwie schade, wenn nicht jeder daran teilhaben kann. Und deswegen ganz am Anfang war das schon vom Kopf her für mich eine schwierige Sache, aber es hat einfach Spaß gemacht, weil die Menschen so herzlich sind, die auch einfach natürlich ihre Geschichten mit mir geteilt haben, wo ich dann auch zwischendrin da saß mit offenem Mund und mich gefragt habe, wie böse kann diese Welt eigentlich sein und wie herablassend kann man andere Menschen behandeln. Und ja, das waren aber, glaube ich, eher so diese persönlichen Geschichten hintendran, die einen so ein bisschen auch ja, emotional ergriffen haben. Aber so von der Sache ist es schon richtig spaßig. Wir treffen uns gefühlt überall, machen dann irgendwie überall wie so eine Art Modenschau und probieren mal was aus. Die Leute gucken, sind neugierig, kommen mal her, fragen nach und plötzlich entsteht ein viel größerer Austausch und das macht es auch einfach spannend.
Das klingt super. Eine etwas ketzerische Frage. Warum, also dass Mode möglichst praktisch sein sollte für Rollstuhlfahrerinnen zum Beispiel, was sich Klettverschlüsse statt Reißverschluss oder etwas in der Art. Das ist auf den ersten Blick einleuchtend. Aber warum ist es wichtig, dass diese Kleidung modisch ist? Reicht es nicht, wenn sie einfach nur praktisch ist?
Ja, da tatsächlich antworte ich immer gerne mit einer Situation, die man sich in der Schule auch sehr gut vorstellen kann, die vielleicht einige auch erlebt haben, dass wenn man vielleicht einen bestimmten Stil oder bestimmte Marken nicht getragen hat, dass man von seinen Mitmenschen auch ein bisschen ausgelacht wurde oder gehänselt wurde. Und das ist definitiv kein schönes Gefühl. Und dieser Spruch, Kleider machen Leute, ist halt leider irgendwie eine gewisse Wahrheit. Und genauso wie ich es gerade eben meinte, dass für viele Mode ein Ausdrucksmittel ist, in dem sie sich selber zeigen, weil sie vielleicht auch nonverbal sind zum Beispiel und dass ihre Möglichkeit ist, sich auszudrücken und zu zeigen, ich sehe auch Farben, ich mag Muster, ich kann tolle Sachen kombinieren, da kommen so schöne Sachen bei raus und deswegen finde ich einfach, dass Mode, vor allem barrierefrei und inklusive Mode, auch modisch sein soll, weil es gibt so viele junge Frauen und Männer da draußen, die Wert auf eine Optik legen und die nicht auffallen wollen. Das heißt, sie wollen nicht. Natürlich ist ein Rollstuhl ein Indiz dafür, dass man eine körperliche Behinderung hat, aber man möchte auch an manchen Stellen einfach wie alle anderen sein und auch irgendwie modisch sein. Und das kann ich auch auf ein Stück weit verstehen und möchte einfach nicht immer der Sonderling oder irgendwie anders sein in einem Raum. Und daher ist das auch einfach eine Art und Weise, weshalb Mode und barrierefreie Mode modisch sein soll.
Ja, das kann ich tatsächlich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich bin zwar auf eine Schule für Blinde gegangen, damals in Marburg, aber auch dort hat man tatsächlich, also in der Blindenschule sind Leute gehänselt worden, weil sie halt Kleidung getragen haben, die nicht altersadäquat war oder vollkommen ungeeignet war. Und natürlich ist man auch extrem aufgefallen, wenn man in die Stadt damit gegangen ist. Da hat man sich sozusagen dann doppelt war mein doppelter Außenseiter, einmal wegen dem Blindstock und einmal wegen der Kleidung, die man getragen hat.
Ja, ich meine, gut gefühlt hat man sich da in dem Moment, glaube ich, nicht. Oder wie ging es dir damit?
Mir persönlich war es tatsächlich egal. Also ich ich habe ja noch einen Sehrest, deswegen ist mir das nicht passiert. Mir ist so aufgefallen bei anderen und auch nur im Nachhinein. Also in der Schulzeit, sage ich mal, das waren ja auch noch die 90er, da war das so ein bisschen typische Händelei. Ich meine, da wurden auch dicke Kinder oder dicke Jugendliche beleidigt und solche Sachen. Da hat man sich nicht so den Gedanken über Mobbing und solche Dinge gemacht oder Ausgrenzung. Deswegen habe ich mir da nicht so große Gedanken gemacht. Das ist mir nur im Nachhinein, als ich das reflektiert habe, ist mir das aufgefallen.
Ja. Ja, da merkt man einfach, dass ein ganz banales Bekleidungsstück irgendwie doch Macht über einen hat. Also es ist ganz diffus.
Ja, vielen Dank für die Einblicke. Wo kann man denn dir folgen, wenn man sich weiterhin für das Thema interessiert?
Genau, also ich bin tatsächlich auf Instagram unterwegs, merke aber immer wieder, dass ich da auch einfach so ein bisschen auf Hürden stoße, ob was das Thema Barrierefreiheit tatsächlich angeht. Und da berichte ich auch immer recht aktiv aus meinem Alltagsleben, auch was ich gerade mache, dass ich gerade neue Sachen ausprobiere zum Beispiel oder so. Aber genau, das ist eigentlich, finde ich, glaube ich, auch ganz spannend. Ich doch. Und dann bin ich sehr stark auf LinkedIn aktiv, weil ich einfach den Austausch mit den anderen Menschen sehr wichtig finde, weil, das habe ich vorhin gar nicht angesprochen, ich lasse ja auch inklusiv produzieren. Das bedeutet, meine Produkte werden von Menschen mit Behinderung in einer Inklusionswerkstatt hergestellt. Da war es mir halt sehr, sehr wichtig, dass die Menschen versicherungspflichtig auf dem ersten Arbeitsmarkt sind, um auch einfach zu zeigen, ein Stück weit so, hey, Menschen mit Behinderung können genauso viel wie Menschen ohne Behinderung. Und das ist nur, weil man eine Behinderung hat, heißt es nicht, dass die Person irgendwie weniger Leistung bringen kann oder schlechter ist als sonst wer. Und daher setze ich mich halt auch sehr stark für dieses Thema ein und möchte auch einfach aufklären und Unternehmen zeigen, dass Inklusion und ein inklusives Team wirklich auch ein Erfolgsfaktor ist, weil plötzlich mehrere Blickwinkel gesehen werden und dadurch auch Produkte zum Beispiel viel vielschichtiger werden und besonderer werden und das auch für den Endkunden am Ende einfach spannend ist. Und deswegen bin ich auch auf LinkedIn sehr aktiv und ein Freund und ich, der Bastian, wir haben tatsächlich auch einen Podcast, der ist auch überall irgendwie erhältlich. Da kann man uns auch ein bisschen kennenlernen, weil da sprechen wir auch eher über Alltagsthemen und zeigen da einmal den Blickwinkel von einer Person mit Behinderung, einmal den Blickwinkel von einer Person ohne Behinderung, sprechen zum Beispiel über so Themen wie, wie kocht man, wenn man Spastiker ist zum Beispiel oder hatten wir noch, wie ist es zu demonstrieren, wie wichtig ist es, sich für die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention einzusetzen, etc. So Sachen machen wir, genau.
Ja, ist super cool. Vielleicht noch abschließend eine Frage, was wäre denn dein Wunsch? Wie kann man inklusive Mode vielleicht auch oder das Thema inklusive Mode bekannter machen? Wäre es jetzt dein Wunsch, zum Beispiel ein Modemagazin zu erscheinen oder etwas in der Art?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, bis vor kurzem habe ich auch immer den Wunsch gehegt, natürlich in diese großen, namenhaften Magazine reinzukommen. Dann habe ich aber mitbekommen, dass diese Magazine nur noch internationale Kampagnen mit aufnehmen. Das heißt, ich hätte hier in Deutschland gar nicht die Möglichkeit, einfach mal zu Vogue oder so hinzugehen und zu sagen, hallo, ich bin Claire, obwohl ich das schon mal gemacht habe. Also ich habe auch wirklich Kontakt mit denen gehabt und so ist es nicht, aber die würden meine Produkte gar nicht mal mit zum Schritt mitnehmen, weil das nur von der internationalen Seite, wie jetzt zum Beispiel Amerika oder Frankreich oder Spanien, das sind so die Länder, die das Ganze organisieren und da hat Deutschland gar kein Mitspracherecht. Also da bin ich einfach im falschen Land.
Okay.
Aber ich muss gestehen, dass ich es viel wichtiger finde, dass es in mehreren Städten, in großen Städten, es wirklich also Läden gibt, in die wirklich barrierefrei sind, die auf mehrere Arten erkenntlich sind, dass zum Beispiel auch Preisschilder in Brei oder so ausgeschildert sind und dass es ein Erlebnis ist und dass es ein Erlebnis für Menschen mit und ohne Behinderung sind, weil das ist ja auch bei meiner Mode so. Die Mode ist genau so geschnitten, dass ich als laufende Person die Sachen tragen kann, aber sie an der Person im Rolli noch genauso gut aussieht, um zu zeigen, was Inklusion wirklich ist. Weil natürlich kann ich einfach wieder nur eine Kollektion rausbringen, die nur für Menschen mit Behinderung ist, um die wieder zur Seite zu schieben. Aber Inklusion ist ja genau das, dass alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Und deswegen muss das Thema in die Öffentlichkeit, aber dahin, wo der Alltag stattfindet, nicht nur in einem Modemagazin, sondern von mir aus auch im Supermarkt oder sonst irgendwas, dass da mal irgendwie eine coole Aktion stattfindet, die einen so ein bisschen aus dem Laden kippen lässt und so will, Gott, da ist ja was, so, da ist was. Und sowas, auf sowas hätte ich Lust. Ja.
Was war eigentlich vielleicht noch eine letzte Frage, wie die Situation in anderen Ländern ist, also zum Beispiel Nordamerika, da sind ja, glaube ich, immer ein bisschen weiter, was Inklusion angeht, ob die Situation da besser ist, was barrierefreie inklusive Mode angeht, als in Deutschland?
Also soweit ich weiß, ist England sehr weit vorne mit inklusiver Mode. Da gibt es wesentlich mehr Labels, die sich dem angetan haben. Aber da weiß man auch einfach, dass das Schulsystem auch schon ein bisschen anders läuft. Und ich glaube, das war Australien, die auch wesentlich mehr darauf achten. Aber da kenne ich mich dann mit den Produktionsbedingungen etc. nicht so aus. Aber so wirklich Markt für inklusive Mode ist tatsächlich eher im englischsprachigen Raum wie USA und England. Das weiter.
Ja, das waren meine Fragen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ein super spannendes Thema. Wahrscheinlich könnten wir jetzt stundenlang darüber reden.
Ja, das stimmt. Also das gerne, wenn jemand irgendwie Fragen hat oder so, kann sich die Person gerne jederzeit an mich melden, auch wenn es bestimmte Bedürfnisse gibt, die ich jetzt vielleicht gar nicht angesprochen habe, noch nicht berücksichtigt habe in den Kollektionen oder so, schreibt. Also jeder darf mir jederzeit irgendwie schreiben, weil ich finde, genau das ist das Wichtige, dass wir in Austausch gehen und die Dinge so barrierefrei wie möglich gemacht werden. Ob wir am Ende eine volle Barrierefreiheit schaffen, ist vielleicht ein bisschen fraglich, aber deswegen so barrierearm wie möglich.
Ja, vielen Dank. Und dann drücken wir dir auf jeden Fall weiterhin die Daumen, dass du erfolgreich damit sein wirst.
Ich danke dir, Domingos.
Sehr gerne.
Danke.